Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Komm kuscheln, haben wir diese Echtzeitausgabe genannt. Das Kuscheln an sich ist ja eher doch eine intime Angelegenheit und man landet dann relativ schnell bei dem Rückzugsraum schlechthin in den eigenen vier Wänden, nämlich dem Schlafzimmer. Und dieses Schlafzimmer hat, man würde das zunächst gar nicht glauben, in der Geschichte des Wohnens einen enormen Wandel hinter sich, mit dem sich der Architekturkritiker Niklas Mark beschäftigt hat. Hallo, Herr Mark.
Schönen guten Tag.
Ich hätte jetzt beinahe gesagt, hallo ins Bett, Herr Mark, denn das Bett ist ja in Pandemiezeiten auch wieder, ja, sichtbarer geworden, obgleich ja meistens unabsichtlich. Haben Sie Ihr Homeoffice auch teilweise ins Bett verlegt oder ist diese Frage jetzt gleich zum Einstieg auch schon mal zu privat?
Nein, das beantworte ich gerne. Es ist tatsächlich so, ich arbeite von zu Hause im Moment und nachdem der Computer ja nicht mehr wie früher noch in den 90er Jahren fest im Arbeitszimmer installiert ist, sondern man sich das Laptop überall hinschleppen kann, erwischt man sich natürlich auch, dass man auf dem Bett liegt und was schreibt oder was anschaut. Das heißt, das Bett wird immer mehr auch zur Arbeitsfläche, dadurch, dass man einfach da liegen kann und das Laptop aufklappt. Mhm. Das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die vielen vielleicht gar nicht auffällt, aber die verändert natürlich auch unser Schlafzimmer sehr.
Ja, wir kennen ja dieses Schlafzimmer eher als den privaten Raum, in dem eben ja ein Bett steht, das man anderen auch eher nicht so zeigt. Also ich würde ja fast so weit gehen zu sagen, dass man es sogar zudeckt, wenn es die anderen schon sehen sollen. Das war ja nicht immer so, ne?
Nein, man muss sagen, diese Vorstellung, dass die Wohnung sich aufteilt in öffentliche Bereiche, also sagen wir das Wohnzimmer, wo man auch mal Gäste empfängt und dann sitzen die da auf dem Sofa oder am Esstisch und dann gibt es die privaten Räume, das Schlafzimmer zum Beispiel, das ist kulturgeschichtlich eine sehr, sehr junge Entwicklung und die hat auch mit Luxus zu tun. Man muss sehen, ein Großteil der Bevölkerung im 18. Jahrhundert noch und auch im 19. Jahrhundert hatte gar nicht die Mittel, um sich solche luxuriösen Aufteilungen zu erlauben. Und wenn man schaut in die Kulturgeschichte zum Beispiel der Bauernhöfe, der Handwerkerhäuser, dann schliefen sehr viele Angestellte in großen Räumen auf Strohlagern zusammen. Da gab es keine Privatsphäre. Da schliefen auch wildfremde Leute in einem Raum auf einem Lager. Und es ist eigentlich eine Entwicklung der bürgerlichen Neuzeit, dass man darauf besteht, dass es einen Raum gibt, den mache ich zu. Das war vorher ein Adelsprivileg. Also man findet schon aus dem 15. Jahrhundert Drucke. Da gibt es dann bei bestimmten Adligen einen abschließbaren Raum, wo ein Bett ist. Das heißt, das gibt es schon sehr lange. Zur gleichen Zeit muss man sagen, gerade der Adel hatte eigentlich auch keine Idee von Privatheit, wie wir sie haben. Und es gibt also diese berühmten Beispiele, dass zum Beispiel Henri IV, den Philosophen Montaigne, empfing in seinem Bett. Und dann musste der Philosoph mit ihm über die Dinge des Lebens sprechen. Mhm. Und es war ein Zeichen der Anerkennung, dass man sich zum König ins Bett legen durfte. Und dann plauderte man da. Also das ist so, wie wir heute sagen, wir sitzen vielleicht in der Kaminecke oder im Salon und reden. Lag man nebeneinander, lagerte man da. Und dann sprach man. Und es hatte auch gar keine in dem Sinne erotische oder frivole Konnotation. Berühmtes Beispiel ist auch, dass der natürlich Ludwig XIV. Das Schlafzimmer zu einem öffentlichen Ort gemacht hat. Da ging es darum, welcher Graf, welcher Duc hat die Ehre, zum Beispiel dem König den Nachttopf reichen zu dürfen. Das ist ein wichtiger Job gewesen da. Und es war tatsächlich auch so, dass die Madame du Maine, eine Hofdame, während ihrer Schwangerschaft in ihrem Schlafzimmer Maskenbälle veranstaltete, dass ein Adliger sich beschwerte, dass man fürchtete, dass sie von einem Kind in einer Karnevalsmaske entbunden würde. So sehr hat sie diese Phase, wo man denkt, da braucht man Ruhe und Entspannung und für sich sein, zu einer öffentlichen Sache gemacht. Das heißt, die Vorstellung, dass das Schlafzimmer ein intimer Ort ist, ein Ort der Zweisamkeit oder der Einsamkeit, kommt eigentlich erst mit den bürgerlichen Moralvorstellungen des 19. Jahrhunderts. Und erst da entsteht überhaupt eine Schicht, die es sich leisten kann, anders als die Bauern, die es nicht konnten, anders als der Adel, der es nicht wollte, zu sagen, das Schlafzimmer ist ein Raum der Scham, da machen wir das Licht aus und da bleibt alles im Dunkeln, was da passiert.
Herr Mark, wir wechseln jetzt übrigens mal kurz aufs Telefon, weil die Verbindung dann einfach etwas sicherer ist. Wenn Sie mir erzählen von Ludwig dem 14., dann geht vor meinem geistigen Auge einfach sofort auch ein ganz bestimmter Bettentyp auf, nämlich das Himmelbett.
Genau, das Himmelbett ist ja eigentlich eine Art Haus im Zimmer. Wenn man das anschaut, auch gerade was am Hof errichtet wurde, dann ist das Himmelbett eigentlich wie ein kleines Gebäude. Es hat ein Dach, es hat Seitenwände aus Stoff, die man zuziehen kann. Das heißt, in dem Zimmer, wo sich all diese Adligen
tummelten mit ihren Posten. Es gab den Großbrotabschneider, es gab den Halsbindenbewahrer oder eben den schon erwähnten Nachtstuhlaufseher. Die liefen da rum und wenn der König oder ein anderer hochrangiger Adliger nun keine Lust mehr hatte, konnte er die Gardinen zuziehen und damit signalisieren, ich will für mich sein. Das war eigentlich die einzige Form von Privatheit, die möglich war in diesen Prachträumen. Deswegen kann man sagen, war die Absurdität dieser Zeit auch darin zu erkennen, dass der König in einem Bett schlief, das ungefähr die Größe einer kleinen Köhlerhütte hatte und wo er sich dann kurz zurückziehen konnte, indem er die Gardinen zumachte.
Ja, aber man hat die Vorstellung davon, es ist ein multifunktionaler Raum. Also das ist sozusagen Partyraum, ne, so wie Sie das eben beschrieben haben. Auch sozusagen Clubatmosphäre, aber eben dann auch doch Schlafen. Also wo stehen wir denn da heute im Vergleich dazu?
Man kann ja sagen, eigentlich jedes Zeitalter bringt sein Bett hervor, was dann sehr viel auch über diese Zeit verrät. Ein 50er-Jahre-Bett, wenn man sich das heute anschaut, aus den Anzeigen der damaligen Zeit, ist eine reine Schlafstätte, sozusagen ein Apparat, um sich auszuruhen, mehr nicht. Dann kam in den 60er, 70er Jahren eigentlich die Verbettung der ganzen Wohnung. Die Sofas wuchsen plötzlich zu Lungerwiesen heran, die Betten wurden immer größer und das entsprach natürlich einem Zeitgeist, der eine neue Körperlichkeit auch entdeckte, auch ein neues Verhältnis zum Körper. Dann kann man sagen, in den 80er Jahren wurden diese großen Lungerwiesen der Hippie-Kultur ersetzt durch den Futon. Der Futon war eine extrem harte Matte am Boden, wo letzten Endes dieser Performance-Gedanke der 80er Jahre, der Ragonomics, übersetzt wurde ins Bett. Selbst das Bett war noch eine Trainingsanstalt dann. Heute sind wir eben an einem Punkt angekommen, wo das Bett vor allen Dingen eine multifunktionale Oberfläche wird, fast wie auf unserem iPad. Also im Bett kann man das machen, was man früher auf dem Marktplatz machte. Man kann handeln, verkaufen, kaufen, Informationen tauschen, Dinge produzieren auf dem Laptop. Und das ist ein interessanter Punkt in der Kulturgeschichte, weil damit eigentlich das Bett wieder zu dem Raum wird, der es mal war, nämlich eigentlich einem sehr öffentlichen Ort.
Aber es bleibt doch die Scham. Also wir beide sind uns doch einig, dass wir wahrscheinlich lieber unser Schlafzimmer nicht teilen mit irgendjemandem.
Das würde ich für mich auch sagen, aber das ist eine Haltung meiner Studenten, die ich unterrichte, sagen immer, that is so 90s. Ja, das ist eine 90er-Jahre-Haltung, was für sie heißt, das kommt aus einem anderen Jahrhundert. Und zurzeit unterrichte ich ja über Zoom und da schalten sich die Studenten zu. Und dann sieht man sehr viele von denen auf dem Bett liegen, ja, und Füße hoch und das Laptop auf dem Bauch. Also man kriegt die ersten Perspektiven. Das heißt, da ist eine Generation, von der man sagen kann, dass die sozusagen zumindest keine Probleme hat, dass man das Umfeld ihres Bettes sieht. Und ich glaube, da wandelt sich gerade sehr viel. Und tatsächlich kann man ja auch sagen, früher war es ganz klar, die Straße ist der öffentliche Raum und das Schlafzimmer ist der intimste Raum. In dem Moment aber, wo ich 8 Stunden auf dem Bett sitze und skype und chatte und Dinge like und Informationen bekomme und etwas produziere, und auch dauernd eine Kamera anhabe, dann ist es die Frage, ist eigentlich der Gang in den sogenannten öffentlichen Raum, wenn ich das Handy abschalte und nach 8 Stunden skypen und kommunizieren mal Luft holen möchte, ist dann der öffentliche Raum noch ein Raum der Öffentlichkeit oder ist das nicht viel privater und intimer und zurückgezogener als das, was im Schlafzimmer passiert?
Ja, genau. Das mag öffentlicher werden, aber das Schlafen bleibt dann am Ende doch eine intime Sache. Können wir da vielleicht was lernen von den Betten von Ludwig dem 14. oder auch, ich erinnere mich gerade an eine Reise in Vietnam, wo ich mal auf dem Land im Dorf in so einem Einraumhaus übernachtet habe und da hat die Großfamilie dann eben so Vorhänge vorgezogen für die einzelnen Schlafsegmente.
Ich habe auch diese Erfahrung gemacht, als ich in Japan war. Da war ich zu Gast bei Menschen, wo ich auch übernachten durfte, was in Japan immer noch eine besondere Sache ist. Und dann gab es einen Wohnraum, da saß man und aß zusammen und dann wurde alles, was an Sitzmöbeln da war, abgebaut und es wurden Schlafmatten ausgelegt. Und dann wurde auch so ein Bereich quasi abgezäunt hinter einer Art Paravent, wo ich dann schlafen konnte. Also es war alles auch in einem Raum. Das heißt, es gibt Kulturen, die sozusagen Räume flexibel nutzen. Das ist mal ein Essraum, mal ein Gemeinschaftsraum, mal auch Teil der Öffentlichkeit. Man macht dann die Fenster auf und sieht die Straße und es kommen Leute vorbei und plaudern. Und das wird dann dicht gemacht und dann wird also eigentlich wie eine kleine Zeltstadt da etwas für die Nacht gebaut, ein Lager. Und das ist natürlich interessant auch für die Frage, wie viel Rückzugsraum brauchen wir. Man kann ja sagen, sozusagen wie Autos 80% der Zeit ungenutzt auf der Straße stehen, stehen ja auch Betten 80% der Zeit bisher jedenfalls ungenutzt in Räumen rum. Und es ist natürlich eine Frage, ob wir da anders damit umgehen können und wollen.
Gibt es da Ansätze? Sehen Sie das? Ist ja auch in Zeiten von steigender Wohnungsnot sinnvoll, Räume irgendwie intensiver zu nutzen, ne?
Es gibt zwei Tendenzen. Es gibt Architekten, die lassen das Bett verschwinden, wie in den 50er Jahren. In den 50er Jahren gab es ja das Klappbett, was in die Wand hochklappt. Das war natürlich auch ein endloser Ort von Scherzen in Filmen, wo dann Leute mit dem Bett in die Wand reingeklappt wurden. Und das war aber die Idee, das Bett muss verschwinden. Und ich glaube, meine Vorhersage ist eher, dass die Betten noch wachsen werden, weil, wie eben schon gesagt, natürlich man viele Arbeitstätigkeiten auch ins Bett verlagern kann. Man liest da, man guckt Filme auf dem Laptop, man ist ja auch, viele haben gar keinen Fernseher mehr, sondern schauen die Filme oder ganze Serien auf ihrem Laptop oder auf dem iPad. Das heißt, die digitale Entwicklung führt dazu, dass man das Bett ganz anders nutzen kann. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass aus den Wohnungen, gerade in Zeiten der Wohnungsnot, eher die Sofas verschwinden werden als die Betten. Und dass das Bett eigentlich zum dominanten Element in der Wohnung wird und auch ganz anders genutzt werden wird.
Niklas Mark über unseren teilweise doch noch sehr schambesetzten Umgang mit dem Bett und dem Schlafen und neue Ideen für die Befreiung des Betts. Vielen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank Ihnen.